Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 42. Folge von Astronomie am Kepler, dem Podcast des BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Heute sind wir hier am 41. ITT, dem Internationalen Teleskoptreffen auf der Emberger Alm.
Und ich bin natürlich auch dabei. Der Podcast wird wie immer produziert von meinem Mehrschulenkurs Astronomie, von mir Norbert Ziller, und heute ist auch meine Kollegin Amy da.
Hallo!
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Ein cooles Forschungsergebnis der letzten Zeit ist in Nature Astronomy erschienen. Nature ist ja eine der beiden ganz großen Fachzeitschriften, in denen Astronomie, Wissenschaftserkenntnisse publiziert werden. Der andere ist Science, der Artikel war in Nature. Eine Forschung von Konstantin Bettichin, ich glaube, den spricht man so aus. Wie würde man den aussprechen? Konstantin Bettichin? Könnte das sein? Vom Caltech, vom California Institute of Technology, und Fred Adams von der Universität aus Michigan. Und zwar, die haben sich mit dem Jupiter beschäftigt. Und zwar auf eine ganz witzige Art und Weise. Man weiß nämlich, dass der Jupiter im Laufe der Zeit schrumpft. Der wird ein bisschen kleiner. Der Jupiter ist ein großer Gasplanet, der doppelt so schwer ist wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Und im Inneren hat der Jupiter nichts, womit er einen Druck erzeugen kann, der nach außen drückt. Und deswegen kühlt das Gas schon langsam immer weiter aus. Und wenn Gas kälter wird, dann wird es immer kleiner und kleiner. Das heißt, der Jupiter schrumpft. Jetzt ist die Frage, wie groß war der früher? Und die haben eine ganz witzige Methode gefunden, wie man das messen kann. Und zwar haben sie die Umlaufbahnen von zwei kleinen Monden um einen Jupiter betrachtet. Und zwar Amalthea und Thebe. Das sind zwei kleine Monde, die innerhalb von der Io-Bahn sind. Io ist ja der näheste der vier großen Monde um den Jupiter. Da gibt es ja Io, Europa, Ganymed und Callisto, diese vier klassischen großen Jupitermonde. Und diese beiden, Amalthea und Thebe, sind eben auf ganz engen Bahnen um den Jupiter herum. Und die sind verkippt zu den anderen Monden. Die haben etwas verdrehte Bahnen. Und man kann irgendwie aus der Bahnneigung Rückschlüsse ziehen, dass die dadurch entstanden ist, dass der Jupiter früher größer war. Und wenn der größer war, dann hatte er auch ein stärkeres Magnetfeld. Und die Entstehung von so einem Gasplaneten läuft ja so ab. Da haben wir zuerst einen Felsplaneten, der vielleicht ein paar Mal die Masse der Erde hat. Und wenn dieser Felsplanet jetzt durch eine Region im Sonnensystem durchläuft, wo noch viel Gas vorhanden ist, also ganz in der Frühzeit, als eben die Planeten erst in seiner Gas- und Staubscheibe entstanden sind, dann können eben große Planeten das Gas mehr oder minder aufsammeln. Sie sammeln einfach durch ihre Schwerkraft immer mehr Gas zusammen, werden dadurch schwerer. Wenn sie schwerer sind, können sie noch mehr Gas zusammensammeln, weil sie noch mehr Schwerkraft haben. Und so wachsen diese Gasplaneten an. Man hat herausgefunden, dass der Jupiter bei seiner Entstehung zweimal bis zweieinhalbmal so groß war wie heute. Das heißt, das war ein riesen Planet. Er hatte nicht mehr Masse, er war also nicht schwerer, aber war viel weiter ausgedehnt, weil er noch heißer war, weil er noch eine höhere Temperatur hatte. Und der ist ja jetzt, ich glaube, 11-mal so groß im Durchmesser wie die Erde. Also war also damals 25-mal so groß wie die Erde. Also ein richtiges Riesending. Und ist also wirklich, also um mehr als den Faktor 2 mittlerweile kleiner geworden. Und ja, es wäre auch interessant zu wissen, wie schnell dauert es eigentlich, bis so ein Gasplanet entsteht? Und auch das haben sie aus ihren Daten rausgekriegt. Nämlich, die haben messen können, wenn ich so ein starkes Magnetfeld habe. Und das ist bei so einem großen Jupiterplaneten dann eben 50-mal so stark wie jetzt. Und da hat er jetzt schon ein immens starkes Magnetfeld. Das Magnetfeld ist ein Riesenproblem für die Jupitersonden zum Beispiel. Wenn die da durchfliegen müssen durch das starke Magnetfeld, dann treffen die immer wieder auf beschleunigte Teilchen, die um den Jupiter herumsausen. Und das ist extrem schädlich für die Instrumente. Die müssen also eine gewaltige Strahlung aushalten. Also jetzt ist schon das Magnetfeld von Jupiter voll extrem. Das ist ja früher 50-mal so groß. Und so ein starkes Magnetfeld kann auch viel besser Gase aufsammeln. Und sie haben festgestellt, dass diese Akkretionsrate, also diese Rate, wie schnell so ein Gasplanet Gas an sich ziehen kann, sie haben so eine Einheit verwendet, wie viel Gas pro Million Jahre. Und sie sind draufgekommen, ja, ungefähr 2 Jupitermassen pro Million Jahre. 2 Jupitermassen ist jetzt schräg, weil der Jupiter hat natürlich nur eine Jupitermasse, aber das liegt eher an der Maßeinheit pro Million Jahre. Das heißt, das hat ungefähr nur eine halbe Million Jahre gedauert, bis der ganze Jupiter in seiner ganzen Größe fertig war. Und dann hat er alles Gas auf seiner Umlaufbahn schon aufgesammelt gehabt und konnte nicht mehr weiter wachsen. Und sobald er nicht mehr weiter wachsen kann, beginnt er eben durch die Abkühlung schon langsam zu schrumpfen und ist bis heute auf die Hälfte seiner ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Und alles das hat man herausgefunden, weil man die Bahnen von 2 kleinen seiner Monde gemessen hat und daraus Schlüsse ziehen konnte. Ich finde es immer so faszinierend, aus wie wenig Daten man dadurch, dass man die ganze Physik dahinter versteht, welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann. Das ist immer wieder total überraschend. Ich wusste zwar, dass der Jupiter schrumpft, aber vorher noch nie darüber nachgedacht, dass das ja heißt, dass er früher größer war. Und ich dachte immer, ja, das ist ein bisschen Wasser, vielleicht ein Zehntel von seinem Durchmesser. Aber dass der nur mehr halb so groß ist wie am Anfang, das war für mich voll die Überraschung. Soweit zu meinen Space News. So, jetzt müssen wir natürlich zu unserem Hauptthema zurückkehren. Wir sind ja jetzt nicht bei uns in der Schule, in unserem Kursraum, wie sonst immer, sondern wir sind hier oben in Kärnten auf 1800 Meter Höhe auf der Emberger Alm. Es findet hier gerade das 41. internationale Teleskoptreffen statt. Das ist zum 30. Mal hier oben auf der Emberger Alm. Es wird auch ein bisschen gefeiert hier oben, dort gibt es ein paar tolle Vorträge und ein paar interessante Leute. Und ich muss jetzt einmal meine ganzen Mitreisenden fragen vom Kurs, wie seid ihr denn gut angekommen hier? Oder wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, hier mitzufahren? Ich muss dazu sagen, von den 14, die jetzt ab heute schon mit dabei sind, sind ja 12 das erste Mal mit dabei. Warum bist du mit am ITT?
Also ich finde Astronomie voll interessant und ich habe mir jetzt gedacht, hey, jetzt kann ich endlich Astronomie gehen und da fahre ich gleich hier mit, mache das volle Programm und jetzt bin ich hier.
Und das ist wirklich ein recht schönes Erlebnis, einmal hier erst einmal die schöne Natur zu erleben. Da sind wunderschöne Berge um uns herum, eine schöne Natur. Und wenn es wirklich einmal schönes Wetter hat und dunkle Bedingungen herrschen, dann kann man hier wunderbar die Sterne beobachten. Warum bist du mit?
Ich bin mitgefahren, weil mich Astronomie und das Universum sehr interessiert.
Ich bin mitgefahren, weil ich mir gedacht habe, dass es sicherlich sehr interessant wird und wir tolle Bilder machen können.
Ja, zum Bildermachen haben wir einiges an Equipment mit. Da hinten stehen lauter Montierungen. Wir haben verschiedene Kameras, Fernrohre und einen Astrofotoroboter mit. Na, hoffen wir wirklich, dass das dann ordentlich auch zum Einsatz kommt. Wie ist es mit euch?
Ja, wir sind auch sehr interessiert an Astronomie. Ich wollte sogar vorher an Kepler, an der Schule, zur Schule gehen. Aber daraus wurde nichts und jetzt bin ich an einer anderen Schule. Aber ich kann trotzdem an diesem Astronomiekurs teilnehmen.
Ich muss jetzt dazu sagen, Samara und Cosima, die waren ja schon am Kepler-Teleskop-Treffen mit dabei, sind also immerhin schon Teleskop-Treffen erfahren. Warum jetzt hier auch so weit weg, so hoch hinauf?
Weil das Kepler-Teleskop-Treffen auch sehr cool war und ich glaube, nur weil es weiter weg ist, ist es kein Grund, nicht mitzukommen.
Also einfach, du bist gerne am Teleskop-Treffen, ja. Du bist ja schon sehr erfahren in Teleskoptreffen, Mitgliedschaften, bist ja auch eine Astronomenkollegin, Alisa. Wie ist es bei dir? Warum schon wieder? Kennst du das alles ja schon? Du fährt man trotzdem immer wieder gerne herauf?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde mich dieses Jahr nochmal wirklich in die Astrofotografie vertiefen und vor allem mit dem neuen C-Star arbeiten und den ein bisschen ausprobieren und mit dem rumspielen.
Coole Sache. Ja, da ist der Sister ja auch recht praktisch, der macht automatisch schon Vorschläge, was man gerade zu der Zeit auch gut fotografieren kann. Also da haben wir ein sehr praktisches Tool heuer mit dabei. Marc, du bist diesmal dabei, bist auch neu im Astrokurs. Was treibt dich zu uns?
Ja, eigentlich liebe ich Astronomie. Normalerweise gehe ich überall, wo ich irgendwas mit Astro tun kann. Und jetzt bin ich besonders also interessiert, weil es eine neue Schule ist für mich, aber auch weil ich jeden treffen kann. Neue Leute, neue Atmosphären.
Das muss man dazu sagen. Das ist natürlich auch was, was bei uns auf den Teleskoptreffen und vielleicht sogar besonders hier am ITT immer eine besondere Rolle spielt, oder? Wir haben es immer sehr sehr nett hier oben. Es ist immer viel mehr Gemeinschaft mit gemeinsam essen, gemeinsam wandern, gemeinsam kleinere Projekte durchführen. Also das, da bist du wirklich am richtigen Platz, um das zu erleben hier. So, ein paar haben sich schon ein Stück weit versteckt, um nichts vor der Kamera sagen zu müssen, aber hilft nichts, hilft gar nichts. Ja, denn man hat sich doch schon irgendwas gedacht, wenn man hier rauf mitfährt, oder?
Also ich bin mitgefahren, weil ich interessiere mich eigentlich sehr viel für Astronomie, aber in der Stadt, da gibt es ja zu viele Lichtverschmutzungen, da kann man halt nicht die Sterne beobachten, also um so mitzufahren oder halt an der Schule durch die Sternwarte zu gucken, dann ist schon sehr cool.
Ja, wir haben zwar die eigene Sternwarte an der Schule, aber das ist genau der Punkt, warum wir trotzdem weiter rausfahren, die Sache mit der Lichtverschmutzung. Ne? Es macht einen unglaublich großen Unterschied, ob man jetzt eine Startumsicherung hat und beobachtet, auch mit dem Fernrohr, oder ob man irgendwo wirklich ist, wo es kaum Licht gibt, wo man schon mit freiem Auge die Milchstraße sehen kann, schon mit freiem Auge die Andromeda-Galaxie sehen kann. Und das kann man von da aus eigentlich. Und ja, zumindest wenn keine Wolken sind, da müssen wir noch ein bisschen Glück haben, denn momentan schaut es noch sehr bedeckt aus, aber Kopf hoch, wir sind erst den ersten Tag da. Kann ja auch noch besser werden. Wir haben diesmal auch ein Geschwisterpaar mit und die kleine Schwester will sofort das Wort an den großen Bruder abschieben, ja? Aber so einfach machen wir das nicht. Du interessierst dich genauso wie dein großer Bruder für Astronomie. Ist es nicht irgendwie komisch, mit dem großen Bruder jetzt in der Schulgruppe damit auf eine Exkursion zu fahren?
Nö, weil ich fahre mit ihm zu sehr vielen so Exkursionen und so. Ja.
Okay, also das ist jetzt nicht der Punkt, dass man da nicht unbedingt mit den Geschwistern dabei sein möchte. Warum bist du mit?
Weil es mich interessiert und der tut da auch mitfahren.
Der hat da, dein großer Bruder.
Hallo.
Ja. Okay, also warst du die treibende Kraft?
Ja, ich glaube schon, oder unsere Mutter, je nachdem.
Okay, eure Mutter fördert euch, dass ihr euch für Astronomie interessiert und schickt euch zu solchen Veranstaltungen. Ihr dürft nicht mehr weiter Schule gehen, ihr müsst rauf auf die Alm.
Ja,
das sind ganz neue Aspekte. Also wir haben jetzt unsere ersten Teilnehmerinnen, die mitfahren müssen, ja.
Still, Mama.
Ich hoffe, ich werde trotzdem hier euren Spaß und euren tolle Erfahrungen haben. Gibt es auch noch jemanden, der freiwillig da ist? Ah, ich sehe schon, meine Kollegin ist freiwillig mitgekommen.
Ich bin jedes Mal wieder gern dabei und es ist mein drittes ITT und ich hoffe, dass ich noch viel öfter mitfahren darf.
So, das war jetzt einmal das Stimmungsbild vom Ankommen. Wir haben Leute, die begeistert herkommen, schon zum dritten Mal. Oder Leute, die gezwungen wurden, hier zu sein. Ihr werdet hören, wie sich das Ganze entwickelt, denn wir nehmen jetzt jeden Tag ein bisschen auf, erzählen euch von unseren Erlebnissen hier und was wir hier so treiben. Und ihr könnt euch schon freuen. So, liebe Leute, wir sind jetzt bei Tag 2 am Internationalen Teleskoptreffen auf der Emberger Alm. Es ist 9 Uhr am Abend und ich habe meine ganze Truppe jetzt noch einmal zusammengetaumelt. Wir haben Verstärkung bekommen, nämlich Felix Rubinian und Maxi sind von einer Naturwissenschaftswoche auch noch extra zu uns gestoßen, um noch die letzten 2 Tage mit dabei zu sein. Ich hoffe, ihr bereut es nicht, weil das Wetter noch nicht so besonders ist.
Wir hoffen mal.
Wir haben zumindest irgendwie die Chance, dass heute, also der Wetterbericht sagt, vielleicht geht es heute noch auf. Momentan schaut der Himmel noch nicht danach aus, aber wir hoffen das Beste. Wir bekommen heute sogar noch weiteren Besuch, nämlich 3 Absolventen unserer Schule werden so gegen 11 Uhr bei uns auch noch eintreffen. Die wollen auch noch mit dabei sein, die fahren extra mit dem Auto noch zu uns auf. Und ja, Auftrag an den Himmel, bitte geh auf und zeig uns auch ein bisschen was vom Nachthimmel. Ansonsten haben wir heute schon einen ziemlich ereignisreichen Tag gehabt. Startpunkt war fast überraschend sportlich. Wir haben dann beschlossen, nachdem es nicht geregnet hat, dass wir doch eine größere Wanderung noch machen auf den Nassfeldriegel rauf. Also wenn wir schon nicht den Himmel betrachten können haben bis jetzt, dann wollten wir zumindest dem Himmel ein gutes Stück näher kommen. Das ist auf 2236 Meter und ihr seht in den Shownotes auch ein Gipfelfoto von uns. Wie war denn die Wanderung so?
Es war relativ kalt, am Gipfel hatte es dann 3 Grad. Es waren auch ansonsten nicht so optimale Bedingungen. Während der Wanderung hat es mal zum Regnen angefangen, dann war alles nass und es war auch dichter Nebel.
Du hast einmal oben gesagt, es war eine der schlimmsten Wanderungen, die du jemals gemacht hast.
Hinterher bin ich, glaube ich, nicht mehr ganz der Meinung, aber ja.
Wenn man zurück ist, ist es dann doch irgendwie cool, oder? Dass man oben am Gipfelkreuz war.
Ja, schon.
Na, eines interessiert mich jetzt. Woher bitte weißt du, dass es oben 3 Grad hatte?
Ich habe in den Wetterbericht geschaut.
Ah, es gibt einen Wetterbericht vom Nassfeldriegel von der Spitze?
Ja, anscheinend.
Okay, Isabella weiß mehr. Gut. Aber einige hatten auch eine Begegnung mit Bären beim Aufstieg.
Aber nicht echte Bären, also schon echt, aber essbare Bären. Und wir haben was über Rauschbären gelernt. Und wir haben ganz viele Preiselbeeren gegessen und auch Heidelbeeren. Also man sollte schon aufpassen, dass man keine Rauschbeeren isst, sondern Heidelbeeren.
Was passiert denn, wenn man Rauschbeeren isst?
Ja, man wird, wie gesagt, ein bisschen rauschig oder halt, man kann schon schlecht werden.
Man hört es bei der Elisa, kommt man vor, noch ein bisschen die Rauschbeeren. Das heißt, dann auch ein bisschen spät erst oben angekommen. Also ich bin dann schon suchen gegangen, wo der Rest geblieben ist. Aber natürlich bei einer Begegnung mit Bären. Auch wenn man nicht flüchten muss vor diesen Bären, aber da wird man doch ziemlich aufgehalten. Aber es soll einem nichts Schlimmeres passieren, als dass man von Blaubeeren oder von Schwarzbeeren, wie wir in der Steiermark sagen, aufgehalten werden. Auf jeden Fall sind wir trotz aller Widrigkeiten, die uns diese Bälle geschildert hat, gut wieder herunten angekommen, haben gut und ausgiebig Mittag gegessen, wie wir es hier oben bei unserer Hüttenwirtin Erna immer tun, und hatten dann einen ziemlich intensiven Nachmittag eigentlich, weil ein cooler Vortrag nach dem anderen war beim Gasthof Sattlecker unten und ein mittlerweile schon alter Bekannter von uns, der uns schon sehr viel geboten hat, hat uns wieder seinen tollen Vortrag über Astronomie von der Alm ins Universum gehalten, nämlich der Berliner Astronom Detti Fadmann, der hier oben eine Sternwarte hat und hier von der Embeger Alm aus wahnsinnig coole Projekte macht. Sein berühmtestes Projekt, das ist ja die Geschichte mit M1, mit dem Krebsnebel, gell, Corbinian?
Ja, das ist der Zeitraffer, der also jedes Jahr Bilder oder mehrmals im Jahr Bilder übereinander legt und man sieht eben die Entwicklung vom Krebsnebel, wie er sich ausbreitet.
Mhm. Sowas kann ja eigentlich eine professionelle Sternwarte gar nicht leisten, weil die nie die Beobachtungszeit kriegen können. Hat es einen bestimmten Wert? Also was kann man denn da alles sehen, was man sonst nie sehen wird?
Also in der Mitte hat sich etwas gedreht und es hat sich ausgedehnt.
Genau, und in der Mitte, dieser Punkt, der sich dreht, das ist also ein sogenannter Neutronenstern, ein Pulsar, der sich so 33 Mal pro Sekunde um die eigene Achse dreht. Was passiert denn da mit dem ganzen Krebsnebel dann?
Also der Krebsnebel, der breitet sich aus und man kann auch zurückberechnen, vor wie viel, wann diese Supernova stattfand.
Genau, weil der Krebsnebel ist ja Supernova-Überrest. Der Detlef Hartmann hat da wirklich einen Algorithmus geschrieben mit vielen Punkten im Krebsnebel und hat das quasi mit einem Programm zurückgerechnet. Das Programm stimmt aber dann auf ein paar Jahrzehnte nicht. Also der ist ja 1054 explodiert und der kommt aber bei seiner Rechnung so 1140 herum an, also quasi etwas später, weil wenn sich der noch nicht so lange ausdehnen würde, kann sich wer erinnern, was denn der Grund dafür ist?
Er dehnt sich immer schneller aus?
Genau, tatsächlich, der dehnt sich beschleunigt aus, weil dieser Pulsar immer noch Energie reinschickt, immer noch durch seine starken Magnetfelder es schafft, diese Teilchen zu beschleunigen. Also der Krebsnebel dehnt sich nicht nur noch immer aus, der dehnt sich immer schneller aus. Aber Detlef macht ja noch viele weitere coole Sachen.
Genau, also er hat in seinem Vortrag einen ziemlich weiten Bogen gespannt von seinem eigenen Weg in die Astronomie, weil er ja schon seit er 14 ist, also von der Astronomie begeistert ist und jetzt schon seit über 20 Jahren hier oben auf der Emberger Alm eine Hütte hat. Und in dieser Hütte hat er eine Sternwarte. Das heißt, die Hütte, das Dach der Hütte kann man nach hinten fahren, damit die Hütte offen ist. Und da drin ist sein 40 Jahre altes Teleskop, mit dem er zuerst mit einem Bus herumgefahren ist. Und jetzt ist er aber sesshaft geworden und kommt regelmäßig auf die Emberger Alm. Und berichtet uns dann oder zeigt uns seine Bilder, sagt, wie die zustande gekommen sind, vergleicht sie auch mit Profiaufnahmen und zeigt dadurch eigentlich auch, dass auch Amateure wirklich sehr gut, vergleichbar sehr gute Bilder machen können, aber mit deutlich günstigerem Equipment.
Also eine Hütte ist ja wirklich eine Sehenswürdigkeit hier. Also man muss dazu sagen, eine Sternwarte muss überhaupt nie so ausschauen, wie man sich normal so klassisch eine Sternwarte vorstellt, dass da so eine runde Kuppel ist und da so ein Spalt aufgeht, sondern die Sternwarten da hier oben, die schauen eigentlich aus wie ganz normale Almhütten und da sind wirklich so Schienen gelegt, wo man das Dach einfach wegkurbeln kann. Also das ist dann einfach eine, da stehen dann nur mehr die Wände da. Und es schaut dann trotzdem im Grunde noch aus wie eine Almhütte, aber eben das Fernrohr ist dann unter freiem Himmel und so können hier Aufnahmen gemacht werden, was sogar Vorteile hat, weil man dann keine Luftturbulenzen durch seinen Kuppelspalt oder so bekommt. Also es ist gar nicht die schlechteste Methode, außer es sind deine Aluschienen gerade zugeschneit, was er auch schon beschrieben hat, und so die Hütte gar nicht aufmachen hat können. Der hat eigentlich ziemlich viele coole Projekte gehabt, also nicht nur die tolle Sache mit dem Krebsnebel, sondern er hatte auch eine Geschichte gehabt, wo er mit der NASA zum Beispiel zusammengearbeitet hat.
Wo er die drei Bilder also bei NASA geben konnte?
Genau, also die NASA hat jemanden gesucht, die eine schöne Aufnahme im visuellen, also im normalen Licht von einer Galaxie beisteuern kann, weil sie hatten Aufnahmen von einem Röntgenteleskop und sie wollten, dass das cool ausschaut. Wie schaut denn die Aufnahme von so einem Röntgenteleskop aus?
Nicht farbig.
Eher so blau.
Ja, und irgendwie nur so ein Blob, oder? So ein Batzen von irgendwas. Schaut überhaupt nicht attraktiv aus. Das sind natürlich wichtige Daten, denn so ein Röntgenteleskop nimmt nämlich die ganz, ganz heißen Gase auf. Also die vielleicht eine Million Grad haben. Ja? Das gibt es nämlich auch in einer Galaxie, nur das schaut nach nichts aus. Und deswegen braucht man, wenn man irgendwie ein schönes Bild herzeigen möchte, eben jemand, der so ein schönes Bild aufnimmt. Und wer nimmt schöne Bilder auf? Ja, die Amateurastronomen. Und die NASA hat gesehen, dass Detlef Hartmann eben sehr schöne Bilder produziert und haben ihn angeschrieben. Und so kam es wirklich zu der Kooperation. Also das gibt's wirklich, dass Amateurastronomen und auch die Profis zusammenarbeiten.
Kriegt man eigentlich Geld dafür, wenn die NASA ein Bild von einem veröffentlicht?
Ja, das wäre natürlich schön, aber soviel ich weiß, darf man sich nur darüber freuen, dass man sagen kann, hey, mein Bild ist auf einer NASA-Seite und ich habe mit der NASA zusammengearbeitet. Irgendwie ist es doch unfair, oder?
Mein Film steht zwar da, aber es schaut sich keiner an.
Also so wie bei den Credits quasi am Abspann.
Voll, ganz ehrlich. Das schaut sich niemand an. Alle schauen sich das Bild an, denken sich, oh, was für ein schönes Bild. Aber wer daran beteiligt ist, das juckt keinen.
Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Man hat selber Freude damit, aber irgendwie so, wer dann wirklich mitbekommt, dass man da mitgearbeitet hat, das wird dann eher recht dünn sein. Er hat ja auch so coole Sachen gemacht, wo er eigene Bilder verglichen hat mit dem, was man so mit Profi-Sternwarten gemacht hat, oder sogar mit Weltraumteleskopen. Ja? Wie weit kommt man denn da hin? Also wenn man so als Amateurastronom, kann man da irgendwie was drauf sehen, was auch zum Beispiel ein Hubble-Teleskop fotografiert?
Eigentlich ist es wirklich ähnlich an den Hubble-Teleskop. Also Profis und Amateure können schon nah kommen.
Also aus der Ferne sieht es eigentlich ziemlich gleich aus, aber wenn man da näher ranzoomt, dann sieht man schon, dass Hubble viel detailliertere Bilder machen kann.
Diese Weltraumteleskope, die kosten halt auch das, sagen wir, tausendfache. Aber die Grundstrukturen sind eigentlich bei beiden ziemlich gut drauf. Also es ist schon überraschend, wie weit man da als Hobbyastronom auch kommen kann, was da schon alles möglich ist. Wir waren da ja auch eingeladen, uns wirklich die Sternwarte anzuschauen. Was hat euch, meine Lieben, auf der Sternwarte vom Detlef Hartmann am meisten beeindruckt?
Der selbstgebaute Wärmeraum.
Ja, muss man dazu sagen, weil ist früher immer da hier oben in der Kälte gesessen, weil, wie gesagt, minus 20 Grad im Thermoanzug und ist voll eingefroren und hat sich dann irgendwann gedacht, warum baut er sich nicht ein kleines Hütchen hinein, das er heizen kann. Und ja, was hat dir dann so gut gefallen?
das es selber gebaut hat und die Idee mit der Heizung und einfach aus einfachen Sachen, die man selber kaufen kann, es zusammenzubauen.
Ja, also das ist ganz typisch für die Amateurastronomie auch, dass ganz viel im Selbstbau gemacht wird. Ich meine, zählen wir mal zusammen. Er hat das Fernrohr selber gebaut.
Er ist selber in das Teleskop geklebt und hat es mit Farbe angesprayt.
Hast du eine Idee, warum der innen dieses Fernrohr mit schwarzer Farbe ausgesprayt hat?
Ich glaube, damit das Fernrohr das Licht, was bei den Spiegeln kommt, nicht reflektiert.
Perfekt, genau so geht das. Also alle Reflexionen müssen natürlich in diesem Fernrohr drinnen gestoppt werden. Und das ist ja doch ein ordentlich großes Fernrohr. Das dürfte so einen halben Meter Durchmesser haben, das Rohr. Und da kann man dann schon ein bisschen hineinkrabbeln und herumsprühen. Und ja, die ganzen Zubauten, ich habe gesehen, dieses Sucherfernrohr, das er drauf gehabt hat, das war ja auch irgendwie so ein Eigenmetallbau, was er hingebastelt hat. Und bei dem Wärmeraum, da hat er ja dann auch seine ganze Steuerzentrale drinnen. Das heißt, er muss überhaupt normalerweise nicht hinaus zum Fernrohr, er sieht es immer, er sieht, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, hat es also im Blick und sitzt aber trotzdem im Warmen am Computer und kann einfach dann sein ganzes Equipment von da steuern. Es ist ja allein schon cool, in die Sternwarte reinzugehen, oder?
Also wenn man da reingeht bei die Sternwarte, dann beginnt ein Musik zu spielen, zwar der Star Wars Intro-Musik von den Filmen.
Das macht sie natürlich cool, ja, wenn man gleich zu erheben da zum Marsch der Rebellen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding überhaupt? So die Hauptmelodie.
Nein.
Ja, eben so. Da, mit einem völlig falschen Tempo jetzt und vermutlich schlecht intoniert. Isabella krümmen sich schon die Gedärme, wenn sie mir zuhört. Die hört jeden falschen Ton. Okay. So, das war aber nicht das Einzige. Wir haben ja nicht beim Detlef gestoppt, sondern ihr habt Galaxien zerstört heute. Eine ziemlich coole Sache, ein Vortrag, bei dem ich selber wieder viel dazugelernt habe, nämlich der Gerald Pfiffinger vom Astroverein Hochbernegg, der ist auch beim österreichischen Umweltdachverband und der hat uns eigentlich eine ziemlich coole Geschichte geliefert, nämlich zum Beispiel die Geschichte, wo die Milchstraße herkommt. Dieses weiße Band, das sich in einer schönen, klaren Nacht über uns spannt.
Also, ich finde die Geschichte vom Herkules und der Milch, aus der die Milchstraße entstanden ist, ein bisschen unlogisch.
Ja, wir haben ja noch eine bessere Geschichte bekommen, nämlich unsere Galaxie ist eigentlich eine Schokoschnecke.
Also wir haben alle eine Schokoschnecke bekommen und das ist ja in so einer Spiralform, genauso wie die Galaxien. Wir waren dazu instruiert, es halt platt zu drücken, halt komplett zu zerstören.
Ich muss dazu sagen, da war sie noch in der Plastikhülle drinnen.
Es war ja noch in der Plastikhülle drin, manchmal. Und danach.
Ein paar haben vorher schon begonnen, die Galaxie aufzufressen, ja. Völlig ungeachtet dessen, was eigentlich geplant war.
Dann hätten wir einen Biss nehmen sollen von die Schokoschnecke und dann halt da reinschauen. Die ganzen Falten vom Teich sind die ganzen Planeten und Sterne und halt die Schokoflecken sind eben halt der Nebel vom All.
Genau, und vor allem der Staub. Also die Sachen, wo du dann die Sterne, also den Teig quasi, den weißen Teig nicht sehen kannst. Und du beißt auch ungefähr dorthin, wenn man so einmal richtig schön kräftig reinbeißt, wo ungefähr die Erde ist im Vergleich zum Zentrum der Milchstraße. Das geht sich also relativ gut aus. Warum sehen wir eigentlich nicht die Spiralen? Unsere Milchstraße, die ist auch eine Spiralgalaxie.
Also quasi, weil wir in die Milchstraße selber sind, sehen wir nur ein kleines Bogen davon. Das kann man auch so bei den Nussschnecken sehen. Wir stellen uns vor, dass wir halt in die Nussschnecke selber sind. Dann sehen wir halt nur diesen kleinen Teil, also der Bogen vom Nussschnecke.
Ja, es ist ein cooler Gedanke. Wir sitzen in der Nussschnecke und wollen unsere eigene Galaxie erkennen. Und dann schauen wir eigentlich nur so zu den nächsten Teigstücken und zu den nächsten Schokostücken. Und alles andere ist schwierig zu sehen, wenn wir nicht durchschauen können, vor allem nicht in der Mitte, weil da so viel an Teig ist. Also so ähnlich geht es uns ja wirklich. Und rausfliegen nach oben und von oben runterschauen können wir ja nicht. Na, das ist alles ein bisschen viel zu weit weg. wir hatten dann noch ein eigentlich total unerwartetes Special, denn wir haben eigentlich mit unserem Schoko-Schnecken-Galaxien-Vortrag fast ein bisschen einen anderen Vortrag gestört, aber die Vorbereitung dazu, der schon geplant war, nämlich ein Tiroler, ich weiß gar nicht, ob der Astronom ist, ein Tiroler Fotograf, der unglaublich gern in den Bergen herum ist, macht wunderbare Nachtfotos von den Bergen aus. Der friert sich schon einmal bei minus 20 Grad am Berg den Hintern ab, damit er von dort aus die Milchstraße fotografieren kann, Polarlichter fotografieren kann. Aber dieses Extra hat sich ziemlich ausgezahlt, oder? Das war doch ziemlich beeindruckend.
Auf jeden Fall. Die Bilder waren unglaublich beeindruckend und man hat gesehen, was man in dieser Seehöhe, also so ab 2500 Meter Seehöhe, was man da alles sehen kann, wenn zum Beispiel in einem Bergsee in der Nacht sich der Sternenhimmel spiegelt. Auf der anderen Seite aber war es ziemlich besorgniserregend, wie schlimm die Lichtverschmutzung in manchen Gebieten ist, also zum Beispiel Tirol, Südtirol, wo man auch in einer eigentlich finsteren Nacht noch immer gelbe Schimmer aus dem nächsten Ort hat. Also das war schon ziemlich, hat einen nachdenklich gestimmt, ja.
Ja, hat ein paar so besondere Negativbeispiele gehabt, so Mailand zum Beispiel oder überhaupt einige Städte und Teile in Italien, die extrem stark beleuchtet sind. Auf der anderen Seite die Benelux-Länder, also Belgien, Niederlande und so, das ist gut, das stört uns weniger, das ist weit weg. Aber das, man hat auf der Lichtverschmutzungskarte dann auch gesehen, dass wir in Österreich eigentlich wirklich noch immer in einer relativ guten Lage sind und dass der Nachthimmel eigentlich, der dunkle Nachthimmel, den wir noch haben, eigentlich ein total schützenswertes Kulturgut ist, wo man eigentlich fast Angst haben muss, dass es wirklich immer mehr verloren geht. Auch da herum auf der Emberger Alm, ist es so im Laufe der Jahre immer so ein bisschen heller und ein bisschen heller geworden. Man sieht immer mehr Licht durchschimmern, eben gerade von italienischer Seite herüber. Die Horizontdunkelheit ist lang nicht mehr so, wie es früher schon einmal war. Also wir tun gut daran, auch ein bisschen zu schauen, dass wir die Umwelt auch nicht mit dem Licht verschmutzen. Und das geht eben auch. Man kann sich wirklich überlegen, was an Beleuchtung, das man draußen vielleicht brennen hat, ist wirklich notwendig. Also oft ist schon vieles viel besser, wenn draußen nicht ständig irgendwelche Hausmauerbeleuchtungen und so, die modern geworden sind, laufen. Aber wir sind nicht nur herumgesessen und haben uns Vorträge angehört, sondern wir haben auch an den Fernrohren gearbeitet und es gibt, glaube ich, ein neues Lieblingsgerät von den Leuten in meinem Masterkurs.
Ja, das ist das Siehste und zwar deswegen, weil man damit sehr, sehr gut Leute stalken kann.
Kannst du mir kurz erklären, was dieser Seester ist?
Das ist ein Roboter, den kann man über das Handy steuern, der hat eine Kamera.
Und ja, was hast du damit gemacht? Wir haben ja eigentlich komplett bewölkten Himmel gehabt. Also wir haben keine Sonne beobachten können, Sterne jetzt schon gar nicht. Man muss ja irgendwie mal ein bisschen trainieren und mit dem Gerät vertraut werden.
Also wir haben beim Haus auf der anderen Seite reingeschaut, dann haben wir ein bisschen recherchiert bei Google und haben herausgefunden, was er sieht.
Also Moment mal. Was er sieht, ihr habt also jemanden beim Fernsehen beobachtet?
Ja. Er hat auf RTL Plus alles, was zählt, geguckt.
Wie weit hat denn das Haus weg?
Das kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz genau sagen. Ja.
Was würdest du schätzen?
Ich schätze mal so 200 Meter.
Außerdem haben wir auch mehrere Leute, die im Restaurant sitzen, gestockt. Einer hat ein Videospiel namens Royal Kingdom gespielt. Der andere hat eine Sonderausgabe von der kleinen Zeitung gelesen. Und dann haben wir noch ein paar Leute beobachtet, die einfach vorbeigegangen sind. Das war auch eigentlich ganz lustig.
Ja, also ich denke mal, ihr könnt mit dem Gerät jetzt wirklich umgehen. Falls dann irgendwann klarer Himmel sein sollte, steht immer so nichts mehr im Weg, dass er also Sternhaufen ablichtet, Galaxien. Dafür wäre das Gerät angeblich eigentlich gebaut. Aber ja, was soll man machen? Nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Man soll natürlich nicht die Privatsphäre anderer Menschen einfach verletzen, indem man sie durch optische Geräte heimlich beobachtet. Aber wir sind ja hier in der Schule, also wir sind ein Kurs in der Schule und wir finden immer noch, Bildung ist wichtiger als Privatsphäre. Dieser Seester hat nur eine 5 cm Linse und manchmal ist aber wirklich selber durch ein Teleskop schauen doch noch einmal besser gewesen, oder? Da haben wir ein bisschen ausprobiert.
Also wir haben es tatsächlich geschafft, eine Kirchturmuhr im Tal zu lesen. Das war weiß nicht wie weit weg und...
Wir haben da so ein transportables Fernrohr mit so einem 13 cm Spiegel und du hast den Kirchturm gefunden, Isabella, und hat das dann wirklich funktioniert? Ich habe nur gesagt, na, vielleicht könnte man die Uhrzeit lesen, wenn man höhere Vergrößerung nimmt.
Ja, es hat dann tatsächlich funktioniert. Also,
wie spät war es denn?
Es war 20.23 Uhr. Ich habe mich leider um ein paar Minuten verschätzt, aber ja.
Ja, also dazu gesagt, wir sind auf 1800 Meter Höhe und unten der Talboden ist, denke ich, so 700 Meter oder sowas in die Richtung. Also wir schauen da über 1000 Höhenmeter runter und können mit einem doch relativ kleinen Fernrad einfach mal die Uhrzeit bei der Kirchturmuhr ablesen. Ist schon erstaunlich, was diese Dinge alles können. So, wir hoffen jetzt immer noch, dass wir diese Fähigkeiten vom SeaStar und von den Fernrohren vielleicht auch heute Nacht nutzen können. Einen Wetterbericht habe ich gefunden, der ein bisschen Hoffnung macht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Momentan ist es noch zu, aber ja, wir werden den Nachthimmel die ganze Nacht über im Auge behalten und wenn der aufgeht, dann wird irgendwer losgeschickt, alle Leute aus den Betten zu hauen und dann geht's raus um diesen, wenn der aufgeht, wunderbaren Nachthimmel von der Emberger Alm zu bewundern. So, meine Lieben, die Schlacht ist jetzt geschlagen. Wir haben die 3 Nächte auf der Emberger Alm absolviert und sind jetzt auf der Rückreise wieder zurück nach Graz. Ist ja eine lange Fahrt. Gestartet sind wir um 11 Uhr mit dem Bus oben von der Emberger Alm und wir werden jetzt erst um 5 Nachmittag in Graz ankommen. Also sind insgesamt ganze 6 Stunden unterwegs. Und jetzt starte ich einmal eine Runde, wie es eigentlich allen gefallen hat. Wir haben es ja nicht einfach gehabt. Diesmal hatten wir wirklich sehr großes Pech. Und ich glaube, die ganze Zeit, wo überhaupt irgendwelche Sterne zu sehen waren, hat sich vielleicht auf 10 Minuten beschränkt. Also es war ständig bewölkt, beziehungsweise wir hatten Nebelwetter. Also da man die Wolken nicht da waren, war der Nebel da. Leider diesmal zum ersten Mal überhaupt keine Beobachtung möglich. Aber schauen wir einmal. Trotz allem, was hat euch denn am heurigen ITT trotzdem am besten gefallen?
Dass wir uns im Nebel gegenseitig sehr gut erschrecken konnten. Also der Boris ist immer so mitten in der Nacht im Nebel gekommen und hat Stingwalkers geschrien und wir sind weggelaufen, weil wir Angst hatten.
Nebel als Spielzeug habe ich auch noch nicht gehabt vorher.
Mich hat sehr gut der Tombola gefallen mit dem ganzen Gewinn.
Genau, das ist eine Tradition beim ITT, dass es jedes Jahr am Ende, am Samstagnachmittag, eine Tombola mit vielen, vielen Gewinnen gibt. Da haben wir schon, also wenn man alles zusammenzählt, was wir schon an Gewinnen mitgenommen haben bei der Tombola, da kommt ganz schön viel zusammen. Also manchmal haben die Leute schon geglaubt, wir cheaten. Heuer war es eh relativ wenig. Ich glaube, wir haben nur so 4, 5 Gewinne gemacht für den Kurs, ja, und einige mit den Einzellosen. Immerhin ein paar Sachen, die dann dazu verlocken, dass man nächstes Jahr wieder auf die Alm kommt, weil noch ein Wildburger oder ein Kaiserschmarrn oder so auf uns wartet. Dann gibt es noch einiges, wo wieder ein guter Grund ist, raufzukommen. Aber das ist, wir haben schon eine Astrokamera, die haben wir oben gewonnen bei der Tombola. Die war eine coole Sache. Was hat dir am besten gefallen?
Die 10 Minuten, wo wir die Sterne gesehen haben.
Hast du die wirklich, warst du rechtzeitig draußen? Ich habe sie leider fast vollständig verpasst.
Ja, ich war noch rechtzeitig draußen, habe sie aber nur so für ein paar Minuten dann noch gesehen.
Und kannst du ein bisschen beschreiben, was du da gesehen hast?
Sterne.
Ja, war die Milchstraße zu sehen?
Nein, war es nicht. Also ich habe sie nicht gesehen, da nicht mehr, oder? Das stimmt kurz.
Ja, wir sehen es in einem Video. Also der Maxi Scholz hat nämlich über die ganze Nacht durch ein Zeitraffer-Video gemacht. Das verlinken wir in den Shownotes. Und da könnt ihr schauen, da ist einmal für ja gute 10 Minuten der Himmel kurz offen. Und da sieht man tatsächlich den Bogen der Milchstraße. Aber es war natürlich jetzt schwierig. Vom Schlaf auf, in das Gewand hinein, schnell hinaus. Und dann ist der Nebel schon wieder hochgezogen. Manche wollten dann noch versuchen, unsere Geräte zu starten, um Astrofotos zu machen. Das ist sich dann natürlich alles nicht mehr ausgegangen. Dankeschön an den Maxi Scholz, der dieses coole Video gemacht hat. Ah ja, da sitzt er übrigens gerade neben mir. Maxi, was hat dir trotz des mäßigen Sternenhimmels heuer auf der Emberger Alm am besten gefallen? Den Video habe ich schon gelobt gerade. Das hast du gerade verpasst, er hat noch Kopfhörer drin gehabt.
Also mir am besten gefallen die 10-15 Minuten, wo es dann doch aufklärt ist und man die Milchstraße sehen konnte kurz. Und ja.
Ich war jetzt alles so fix. Ich habe die voll verpasst, weil ich mich erst angezogen habe, schön warm. Und wie ich draußen war, war es dann schon vorbei. Du hast die vor allem fürs Fotomachen genutzt, ja?
Ja, ich habe ein gutes oder zwei gute Fotos hinbekommen. Und ja, dann ist es leider auch wieder zugezogen.
Ja, ohne dich hätten wir jetzt fast keine Fotos vom Nachthimmel. Das Einzige, was es sonst gibt, ist, glaube ich, das, was der Mathis gemacht hat. Mit seinem Handy einfach nur, mit einem Google Pixel. Ist auch ziemlich cool geworden, für das, dass es ein Handyfoto ist. Und ja, also da sind wir besonders froh, dass du mit dabei warst, dass du extra angereist bist von der Navid-Woche. Und dann auch noch der bist, der uns quasi da den Hintern rettet und uns da ein paar schöne Bilder vom Himmel über der Alm zaubern kann. So müssen wir uns eben mit anderen Erlebnissen bescheiden. Was war denn sonst cool?
Auch das mit den Sternen, aber ich habe ja dann auch ganz oft schon Sterne eingebildet, wo keine waren. Ich habe schon überall weiße Punkte gesehen am Himmel. Ja, auch die paar Minuten, in denen wir die Sonne sehen konnten mit dem Teleskop.
Genau, wir haben ja ein paar Sonnenteleskope mitgehabt, also eines, wo wir die Sonnenflecken sehen können und auch ein H-Alpha-Teleskop, wo man also diese Ausbrüche und Protuberanzen auf der Sonne sehen kann. War was los auf der Sonne?
Ich habe nicht so viel gesehen, ich habe nur die Sonne gesehen.
Also nur den roten Ball.
Ja.
Ich glaube, was zusätzlich schwierig war, ist, dass wir eigentlich die Sonne immer nur durch ein bisschen Nebel durchgesehen haben. Und dann werden natürlich die ganzen Strukturen so ein bisschen, ja, so gatschig. Man sieht es nicht so schön.
Also mir hat es sehr gut gefallen, wo wir die Sonne beobachtet haben. Das fand ich richtig interessant.
Also mir hat der Vortrag über die Sterne über Namibia voll gefallen, weil jetzt würde ich auch voll gern nach Namibia. Es war einfach voll schön, die Bilder vor allem auch.
Ich glaube, davon haben wir gar noch nichts erzählt vorher. Also ein Vortrag war von einer Fotografin, die war auf der...
von Andrea Sittig-Kramer.
Genau, die hat einen Urlaub gemacht auf der Sternenfarm Hakos in Namibia. Das ist eine Farm, wo es weniger um Tiere geht als um Amateurastronominnen und Astronomen. Da gibt es also ganz, ganz viele Vorrichtungen für Teleskope und dass man beobachten kann. Und da sind auch Sternwarten. Und sie ist vor allem mit Kamera unterwegs gewesen und hat coole, stimmungsvolle Bilder mit einer ganz normalen Fotoausrüstung gemacht. Und das war super anzuschauen, wie man eigentlich so künstlerisch mit Milchstraßenfotos und so umgehen kann, was da alles geht, mit so witzigen Sachen wie, was war denn da? Einmal wie die Milchstraße so in einen Betonmischer zum Beispiel reinmündet. So.
Sonne, die im Haken gefangen war. Also
genau, wie es ja am Meer war.
Sonnenuntergangsbild.
Also uns ist nicht langweilig geworden auf der Emberger Alm, auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat.
Also ich habe die Vorträge, die waren alle cool gefunden und das Wandern hat Spaß gemacht.
Müssen wir mal sagen, was alles an Vorträgen war. Wir haben gerade vorhin geredet über den Vortrag von der Astrid, die in Namibia war, mit der Sternfarm und da diese tollen Landschaftsfotos gemacht hat.
Der von der Sternwarte.
Ja, mit dem Detlef Hartmann, der oben seine Sternwarte hat und diese ganzen coolen Projekte oben auf der Sternwarte macht. Und einen, ich glaube, da war sie nicht dabei, mit dem Norbert Spahn, mit diesen, der hat so Bilder mit den Tiroler Bergen, auch im Winter und in der Nacht und am Tag, aber vor allem mit Nachtbildern und wunderbaren dunklen Sternenhimmel über den Bergen, was unglaublich cool ausschaut. Also wir haben optisch doch auch ohne Sternenhimmel einiges geboten bekommen. Was hat dir am besten gefallen?
Ja, ich fand die Vorträge auch toll und die Gemeinschaft auch und das Essen war auch sehr lecker. Also
bei der Erna sind wir immer gut verpflegt.
Genau.
Es ist ja doch ein bisschen unser Zuhause geworden dort oben, wo man also drei Nächte, vier Tage so ein bisschen zu Hause sein kann. Ist ja sehr herzlich, unsere Gastgeberin, die Erna, gell?
Ja, voll. Ich finde es auch nett, dass sie für jeden einfach so sich Mühe gibt, das ganze Essen zu machen und herzurichten und so.
Ja, voll. Also da fühlt man sich sehr gut aufgehoben. Levi, was war dein Highlight?
Der Vortrag von Detlef Hartmann hat mir sehr gefallen, vor allem wie er mit der NASA gearbeitet hat. Mit seinem Bild von einer Galaxie, die mit anderen Bildern von der NASA gesteckt wurde. Und auch gefallen hat mir das Wandern gehen.
Das gehört einfach dazu, wenn wir auf der Emberger Alm sind. Ja? Also toll, dass ihr das durchgehalten habt übrigens. Wir sind auf 2236 Meter aufgestiegen auf den Asphaltriegel und es waren doch ein bisschen harte Bedingungen.
Es war etwas kalt, Nieselregen immer wieder einmal und also tolle Sache. Alle, die da waren, also der ganze Kurs ist oben rauf mitgegangen, war ich richtig stolz auf euch.
Der Ausblick hat mir am meisten gefallen. Also die vielen Wolken waren schon ein bisschen nervig am Nacht, aber am Tag schaut es sehr gut aus.
Okay, das ist so, das muss ich jetzt zugeben, dass eigentlich diese Wolkenstimmungen, die man da hat, wenn unter uns der Nebel liegt und über uns Wolken und dazwischen sieht man zu den Bergen, dass das doch ziemlich reizvolle Anblicke sind, die auch sehr ästhetisch sind, die nicht recht hübsch aussehen, auch wenn wir uns eigentlich grundsätzlich über Nebel und Wolken eher ärgern, wenn wir Sterne betrachten wollen. Aber ja, du hast schon recht, das kann ziemlich hübsch ausschauen und das hat doch auch seinen Reiz. So, und jetzt sitze ich wieder neben der Emme, die mich dankenswerterweise schon zum 7. Mal, wie wir gerechnet haben, jetzt auf ein Teleskoptreffen begleitet hat. Was war dein Highlight heuer?
Boah, kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es war, dass die Stimmung in der ganzen Gruppe, trotz der geringen Chancen eigentlich, die wir da hatten auf einen schönen Nachthimmel, dass die Stimmung trotzdem gut war und dass die Schüler und Schülerinnen trotzdem sehr motiviert waren, die Geräte auszuprobieren, ein bisschen Trockentraining zu machen, sich auch zu informieren in den Zeitschriften und in den Büchern und auch, dass natürlich auch außerhalb aller Astroaktivitäten die Stimmung wirklich gut war und alle sich gut vertragen haben, miteinander Spaß hatten und dass es eigentlich so trotzdem, also sozusagen trotz des nicht so guten Wetters, wieder ein richtig tolles Gesamtpaket war.
Also können wir resümieren, Astronomie macht auch dann glücklich, wenn man einmal keine Sterne sehen kann. Danke.
Danke auch.
Und damit sind wir am Ende der 42. Folge von Astronomie am Kepler. Wir freuen uns, dass du uns wieder zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähl auch anderen, dass es den Podcast gibt und schreib uns gerne einen freundlichen Kommentar. Wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen. All das kannst du auf unseren Social-Media-Plattformen machen. Also wir sind auf Instagram, wir sind auf YouTube, du kannst uns auf Spotify bewerten oder wo immer du diesen Podcast hörst. Weiteres Material zu den Themen dieser Folgen und auch Bilder findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns immer auch gerne schicken. Schreib uns einfach eine Mail an keplersternwarte@gmail.com. Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir auch Aufnahmen senden werden, die wir am ITT gemacht haben. An einem bewölkten Nachmittag haben wir uns auf die Zeitschrift Sterne und Weltraum geworfen und einmal so geschaut, was sich im letzten Jahr alles an spannender Forschung getan hat. Und meine Schülerinnen und Schüler berichten darüber. Also freut euch auf unsere nächste Folge in 2 Wochen. Bis dahin, behaltet den Himmel im Auge und bis zum nächsten Mal bei... Astro!